Also ich bin echt beeindruckt von den Männern hier. Männer, ich betone, Männer, Flecken raus, super. Ja, ich denke, ein besseres Anschauungsbeispiel gibt es gar nicht zu unserem Thema. Wir haben das alle ja schon gehört. Die Sache mit der weißen Weste, die Frage ist, was meinen wir eigentlich damit? Was heißt denn das, wenn man zum anderen sagt, also der hat eine weiße Weste? Was bedeutet das? Nun, ich denke, es bedeutet ganz klar, der ist unschuldig. Da ist eben kein Flecken. Der ist frei, der ist unbescholten. Der ist sauber, der hat ein reines Gewissen. Weiß, das ist immer noch das Zeichen für Reinheit. Ich wusste noch gar nicht, habe das jetzt gerade in der Vorbereitung erst gelesen, dass es selbst im Fußball eine weiße Weste gibt. Wer weiß das von euch? Inwiefern gibt es im Fußball eine weiße Weste? Wer kriegt die weiße Weste im Fußball? Der Torwart, genau, der Torwart, der am Ende der Saison seinen Kasten am saubersten gehalten hat, der bekommt also diese sprichwörtliche weiße Weste zugesprochen. Manuel Neuer ist zurzeit Rekordsieger. Er hat dafür schon 6 Trophäen in Form von Torwarthandschuhen als Auszeichnung zu Hause bei sich irgendwo stehen. Weiße Weste. Auch bei den Geschäften so redet man davon. Ein sauberer Geschäftsmann ist eben einer, der sich wirklich an die Regeln hält. Aber es gibt auch die gerissenen Halunken. Und die Frage ist natürlich, wie ist das bei uns? Haben wir eine weiße Weste oder nicht? Und ich denke mal, um gleich Farbe zu bekennen, ich glaube, dass hier wohl niemand sitzt, der eine reine weiße Weste hat. Ich stand vorhin neben der Schwester Ruth und sagte, ich glaube, Schwester Ruth, auch Sie haben keine weiße Weste. Oh, dachte ich, was hast du jetzt gesagt? Und dann antwortete sie, ja, gucken Sie mal an, ich habe mir extra nichts Weißes angezogen, ich weiß schon warum. Genauso ist es. Also egal, wie wir heißen, egal, was wir geleistet haben, egal, ob man eine sogenannte bekannte oder weniger bekannte Geistesgröße ist, egal, ob Held oder nicht Held, jeder hat irgendwo dunkle Flecken auf seiner weißen Weste. Und wenn man mal die Bibel aufschlägt, und deswegen schlage ich sie so gerne auf, dann begegnet man auch dort vielen Menschen mit dunklen Flecken, ja, auf ihrer Weste. Die populärste aller Familiengeschichte, richtig spannend, wird 13 Kapitel in der Bibel erzählt, im 1. Mosebuch, Kapitel 37 bis 50. Mein Opa hatte immer eine Schallplatte und da ging es um diese Josef-Geschichte. Und ich habe ihn sehr oft besucht und gesagt, Opa, würdest du mal die Schallplatte, ihr merkt, ich bin schon uralt, wieder auflegen? Das war so spannend in dieser Geschichte. Andreas Theis hat vor 3 Wochen darüber gepredigt, über diese schrecklich nette Familie, in der wirklich schrecklich furchtbare Dinge vorgekommen sind. Thomas Mann hat 4 Romane, 4000 Seiten stark, über diese Geschichte, über diese Familie geschrieben. Und Andrew Lloyd Webber hat sogar ein Musical darüber inszeniert. Joseph and the Amazing Technicolor Dream Court. Bis heute sagen die Juden von dieser Familie, die ja eine Ursprungsfamilie des Stammes der Juden ist, aus diesem, und jetzt hört mal, Haufen gebrochener Existenzen ist Gottes Volk entstanden. Ich finde das nicht nur sehr bedenkenswert, sondern ungeheuerlich tröstlich. Denn das ist die gute Nachricht, die ich euch heute hier weitergeben möchte. Gott schreibt Geschichte. Und zwar nicht nur mit vorbildhaften, moralisch integren Persönlichkeiten, sondern mit wankelmütigen, mit schwachen, mit fehlerhaften Menschen, die beträchtliche Flecken auf ihrer weißen Weste haben. Natürlich bin ich auch so einer. Und deswegen darf ich hier auch stehen, weil ich hinter dem Kreuz stehe. Das ist mein Flecken. Mein Fleckenspray. Ich gehe tatsächlich etwas, was Flecken rauskriegt. Haben wir ja gerade sehr eindrücklich gesehen. Also, lass uns mal einen tieferen Blick gerade auf den inneren Kern der Jünger werfen. Ihr kennt die Leute, die Jesus ausgewählt hat, extra erwählt, um seine gute Botschaft in die Welt zu bringen. Da ist zum Beispiel der Petrus. Und der Mann, der so wirklich mutig war, der hat gleich 3-mal, als er unter Druck stand, gesagt, Druck stand, gesagt, Jesus kenne ich nicht. Oder denkt an die anderen 10 Jünger, als sie unter Druck standen, da haben sie sich gleich verdünnisiert, aus dem Staub gemacht. Paulus, der größte Missionar aller Zeiten, er war, so sagt die Bibel, total ehrlich und deswegen liebe ich die Bibel, weil sie so ein ehrliches Buch ist. Er war einer der grausamsten Christenverfolger. Sie alle haben eine Menge schwarzer, großer, dunkelroter Flecken auf ihrer weißen Weste und trotzdem konnte und wollte sie Jesus in seinem Team haben. Das ist die gute Botschaft. Jesus sagt, du bist mir wertvoll. Ich möchte dich trotzdem in deinem Team haben. Und es gibt eine Stelle in der Passionsgeschichte, das berührt mich tief. Da kommt einer seiner engsten Freunde, der hat 3 Jahre mit ihm gelebt, Judas, gibt ihm einen Kuss, um ihn zu verraten. Es war Nacht und er wollte die Soldaten eben auf Jesus lenken. Und dann sagt Jesus, mein Freund, warum bist du gekommen? Aber die beiden Worte, mein Freund, das ist der Hammer. Na, du Verräter, bist du auch schon da? So was ähnlich hätte ich, glaube ich, gesagt. Aber er sagt ganz bewusst, mein Freund. Und das ist die Hoffnung für uns Menschen, dass es in dieser Menschheitsgeschichte jemanden gibt, der hat eine weiße Weste. Es gibt nur einen einzigen, der hat sie. Und unsere Herausforderung ist, glaube ich, die, dass wir uns zu unseren Brüchen stellen. Jemand hat mal gesagt, ein Mann, der einen Einbruch hatte, zum Beispiel als Geschäftsführer, zum Beispiel in ganz oben an der Spitze, der tief gefallen ist und der dann seine Geschichte bearbeitet hat, ich war mal auf einem christlichen Führungskongress, jemand, der diese Geschichte wirklich bearbeitet hat, der ist hinterher ein viel besserer Leiter als vorher. So, und das ist die Hoffnung. Ich komme nochmal zu Jesus. Er ist der Einzige, mit einer wirklich weißen Weste. 40 Tage wurde er zum Beispiel mal versucht und hat widerstanden. Als man ihn zwingen wollte, über einer Sünderin mit einer dunklen Weste das endgültige Urteil zu sprechen, den Stab zu brechen, da hat er nur einen ganz lapidaren Satz gesagt, ganz kurz und knapp. Okay, wer von euch hier ohne Sünde ist, ohne Flecken, der werfe jetzt den ersten Stein. Und plötzlich blieb keiner übrig. Und das ist meine Herausforderung an uns. Wie ist das mit mir, mit dir, mit uns? Wie ist das mit dem Steinewerfen? Wie schnell bin ich dabei, jemanden zu brandmarken, weil das oder das in seinem Leben passiert ist? Bert Brecht zum Beispiel. Kennt ihr bestimmt, habt ihr schon mal gehört, Deutschunterricht oder so. Bert Brecht war ein Frauenheld. Er hatte Kinder von verschiedenen Frauen. Und viele würden sagen, gerade in der MeToo-Bewegung heute, der hat die Frauen ausgenutzt. Bert Brecht hatte seine dunklen Seiten und die sind bekannt. Er war aber auch ein großer Künstler. Und diese dunkle Seite soll trotzdem nicht verschwiegen werden. Nur der entscheidende Punkt ist jetzt, wer von uns hat jetzt das letzte Recht, über diesen Mann etwas Letztes zu sagen? Wer darf ihn in Bausch und Bogen verurteilen? Jesus sagt mal, hört auf andere, hört auf, andere zu verurteilen. Ich finde es sehr nachdenkenswert. Bert Brecht hat zum Beispiel über die Liebe mal Folgendes geschrieben. Der, den ich liebe, hat mir gesagt, dass er mich braucht. Darum gebe ich auf mich Acht, sehe auf meinen Weg und fürchte mich vor jedem Regentropfen, der mich erschlagen könnte. Also ein Liebhaber der Poesie, der staunt, wie viel Gefühl hier drin steckt. Und das ist der Punkt. Die Frage ist grundsätzlich für mich, wie barmherzig bin ich oder wie unbarmherzig mit anderen? Wie gehe ich mit meinen und den Brüchen anderer um? Ich war gestern Abend auf einer Hochzeit von 2 Leuten noch eingeladen, die beide Brüche hatten. Beide Ehen sind kaputt und beide haben es gewagt, sie sind fast 60, neu zu heiraten. Und ich habe ihnen herzlich gratuliert. Ich habe ihnen Gottes Segen gewünscht. Ich freue mich für die 2 bei all diesem Schmerz, der da ist, dass sie trotzdem eine Chance haben, nochmal neu zu beginnen. Wie barmherzig gehe ich mit solchen Menschen um oder wie viel Stempel verteile ich? Das ist die Frage, die in unserem Thema steckt. Ich möchte mit euch jetzt etwas wagen, wo ich sage, normalerweise, ich habe über diesen Text noch nie gepredigt, denkt man, boah, was soll man dazu sagen? Ich möchte mit euch jetzt mal einen kleinen Ausflug machen ins Matthäusevangelium. Wenn man da anfängt, mal den Stammbaum von Jesus zu lesen, wird es auf der einen Seite relativ langweilig, weil die Sätze sich immer wieder wiederholen. Der zeugte den und der war der Vater von dem und so weiter. Ich möchte jetzt aber trotzdem mal diese Geschichte mit euch lesen und mal hingucken, was hat das mit unserem Thema zu tun? Was steht hier? Ich lese mal den Anfang des Matthäusevangeliums. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Perez und Serach. Und ihre Mutter war Tamar. Schon mal gehört? Tamar. Wer ist Tamar? Wenn man das mal genau liest in der Bibel, eine schräge Geschichte. Tamars erster Mann stirbt schon recht bald nach ihrer Hochzeit. Richtig tragisch. In der Bibel steht jetzt ein Satz dazu. Er war ein gottloser Mann und in den Augen des Herrn, deswegen starb er. Krass. Tamar heiratete, wie das damals üblich war, danach den Bruder ihres verstorbenen Mannes und er hieß Onan. Onan soll jetzt, traditionell war das damals, die sogenannte Schwager-Ehe eingehen, die Schwagerpflicht. Das heißt, er soll dafür sorgen, dass Tamar jetzt doch noch ein Kind bekommt. Dieses Kind gehört jetzt aber nicht zu Onan, sondern zu seinem Bruder, der gestorben ist. Also, es geht darum, quasi ein Nachkommen dann auch zu schaffen, weil das damals so wichtig war. Onan gefällt das überhaupt nicht. Ich habe es schon gesagt, weil dieses Kind nicht sein eigenes wäre. Für das, was jetzt folgt, würde im Fernsehen die Einblendung erfolgen, für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. So steht es aber in der Bibel. Onan schläft mit Tamar. Das hat ihm allerdings wirklich wahrscheinlich doch noch gefallen. Jetzt kommt aber der Punkt. Er lässt seinen Samen zur Erde fallen, damit die Tamar nicht schwanger wird. Und jetzt steht in der Bibel, das gefiel Gott gar nicht. Und er ließ Onan sterben. Nun hatte Juda zwei Söhne verloren. Er hatte drei. Und plötzlich kriegt er Riesenschiss und Angst, dass jetzt auch der jüngste Sohn vielleicht noch die Tamar heiraten müsste. Aber dazu ist er verpflichtet. Er verspricht der Tamar, dass sie tatsächlich den jüngsten Sohn auch noch heiraten darf, wenn er alt genug dazu ist. Irgendwann merkt Tamar aber, der Juda hat ihn betrogen. Und jetzt wird es richtig heiß in der Bibel. Tamar verkleidet sich als Prostituierte. Als ihr Schwiegervater Juda sie so erblickt, seine Frau war gestorben, und sie trotzdem nicht erkennt, will er prompt mit ihr schlafen. Tamar willigt ein, fordert von ihm ein Pfand und behält zur Bezahlung Judas Siegelring und Judas Stab. Juda schläft mit seiner Schwiegertochter. Als er später durch einen Freund das Pfand auslösen will, ist die Prostituierte weg. 3 Monate später wird Juda berichtet, dass seine Schwiegertochter Tamar unverheiratet schwanger ist. Juda fordert, so heißt es in der Bibel, lasst sie töten. In dem Moment kommt Tamar und sagt, Moment mal, ich hab da was. Und bringt die 2 Pfandstücke zurück zu Juda. Von dem Mann, dem diese Sachen gehören, bin ich schwanger. Bang. Zum ersten Mal, und das ist der entscheidende Punkt, zum ersten Mal erkennt Juda seine Schuld. Wir erkennen immer die Schuld der anderen, aber unsere eigenen Flecken, dafür sind wir blind. Da haben wir ein ganz tolles Gewissen für, das verdrängen wir. Juda sagt hier in der Bibel, sie ist mir gegenüber im Recht. Warum habe ich sie nicht mit meinem dritten Sohn Schela verheiratet? Tamar bringt jetzt Zwillinge zur Welt und nennt sie Perez und Serach. Und hier schließt sich jetzt der Kreis, den ich vorhin mit den Versen schon vorgelesen hatte. Juda war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Eigentlich müsste ja jetzt hier heißen, und Tamar war Judas Schwiegertochter. Ihr seht, wenn man sich den Stammbaum von Jesus mal genauer anschaut, dann wird deutlich, wie viele Vorfahren Jesu Flecken, und zwar dunkle Flecken, auf ihrer Weste hatten. Ich lese mal ein bisschen weiter diesen Stammbaum. Da heißt es, Peretz war der Vater von Hezron. Ich überspringe ein paar Generationen. Salmon war der Vater von Boas. Die Mutter von Boas war Rahab. Da klingelt es bei manchem. Rahab kenne ich doch irgendwo her. In Josua-Buch im Alten Testament, in Kapitel 2 und 6, wird diese Geschichte von Rahab erzählt. Ja, Rahab wohnte in einer Stadtmauer. Ihr Haus war richtig in einer Stadtmauer eingemauert. Es war der ideale Ort für ihren Job. Rahab war nämlich Prostituierte. Stadtmauer haben wir doch, oder? Nürnberg, Frauentor, ich habe mal nachgelesen, seit 1281 findet dort an der Stadtmauer Prostitution statt. Zurück zur Geschichte. Rahabs Haus war also idealerweise weit vom Stadtkern. Wir wissen nicht, es hat ja immer viele Gründe, warum Frauen solchen Beruf ergreifen. Wir kennen den Grund nicht. Wir erfahren hier nur, dass sie zwei Kundschafter aufnahm, die Josua in die Stadt geschickt hatte, um mal auszukundschaften, was da los ist. Nun, in so einem Haus fallen natürlich Fremde am wenigsten auf. Irgendwo hatte aber der König von Jericho zugeflüstert bekommen, hey, ich würde mal im Haus der Rahab genau da nachsehen. Rahab versteckte die beiden auf dem Dach, irgendwie hatte sie das auch mitbekommen, und schickte jetzt die Botschafter des Königs auf eine falsche Fährte. Bevor jetzt die Kundschafter sich schlafen legten, heißt es in der Bibel, kam Rahab noch einmal aufs Dach und sagte zu ihnen, ich weiß, dass der Herr, euch dieses Land gegeben hat. Wir hier haben alle große Angst vor euch, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschont, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern, Geschwistern und die ganze Familie. Eine kluge Frau. Die Männer versprachen, wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit. Und so geschah es dann, dass sie in der Nacht tatsächlich an einem roten Seil, die Stadtmauer, ganz spannend geschrieben, herunterkletterten und in die Freiheit kamen. Und als es dann darum ging, dass Jericho erobert wurde, interessanterweise sind die nur 7-mal um die Stadt gegangen und dann gab es ein Erdbeben, ja, dann haben sie tatsächlich die Rahab verschont. Es wurde ein rotes Seil vom Fenster gehängt und Rahab, heißt es in der Bibel später, heiratete später eben den Salmon und sie wurde die Mutter des Boas. Interessanterweise steht auch im Neuen Testament ein Satz über Rahab. In Hebräer 11 heißt es, durch den Glauben kam die prostituierte Rahab nicht mit den Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Interessanter Hinweis, durch den Glauben wurden die Flecken der Rahab auf ihrer dunklen Weste rein wie weiße Wolle. Und noch ein Beispiel. Boas war der Vater von Obed, heißt es weiter im Stammbaum Jesu. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo. Seine Mutter, Bathseba, war die Frau von Uriah. Und wieder so ein dunkler Fleck im Stammbaum Jesu. Nein, nicht Bathseba hatte den Fleck, David hatte ihn. Er konnte seine Leidenschaft nicht zügeln. Die Bibel sagt ganz ehrlich, David verguckte sich in die junge Frau eines seiner tapfersten Soldaten. Der kämpfte an der Front für ihn und David zu Hause verführte seine Frau, die er beim Waschen beobachtet hatte. Und wie das Schicksal es so wollte, Bathseba wird schwanger und David hat jetzt ein riesengroßes Problem. Und jetzt sammeln sich immer mehr Flecken auf Davids Weste. David lässt diesen Mann holen und ich sage mal, er spielt Schach. Also der Mann darf nach Hause, soll zu seiner Frau, in Anführungszeichen oder in Klammern mit ihr schlafen und er sagt, nö, ich bin im Krieg, ich gehe zu den anderen Soldaten. David hat noch mal ein größeres Problem. Er macht ihn betrunken und er geht wieder zu seinen Soldaten. Wie kommt David raus aus der Nummer? Alle seine Schachzüge nutzen nichts. David sorgt dafür, dass Bathsebas Mann im Kampf an der Front getötet wird. Er hatte die Macht dazu. Als die Trauerzeit um war, die Trauerzeit von Uriah, ließ David Bathseba in seinen Palast holen und sie wurde seine Frau und, heißt es in der Bibel, gebar ihm einen Sohn. Ende gut? Alles gut? Von wegen. Der lebendige Gott spielt dieses Spiel nicht mit, sondern er schickt ihm den Nathan, den Propheten Nathan. Und Nathan kommt und sagt, du König, ich habe da mal eine Geschichte, die muss ich dir unbedingt erzählen. Stell dir mal vor, was da passiert ist. In einer Stadt wohnten arme und reiche Leute. Einer war ganz besonders arm, der hatte nur ein Schaf und der Reiche, der hatte ganz viel. Der Reiche kriegte Besuch und was macht der Reiche? Der geht zum Armen, nimmt dem das Schaf, schlachtet es und gibt es seinem Gast. David war so erbost, ja, dass er explodierte. Dieser Mann ist ein Kind des Todes. Der Nathan war ein unglaublich mutiger Mann. Er sagte ihm nur ganz trocken, David, du bist dieser Mann. Was passiert hier? Ich habe ein spannendes Buch. Das habe ich vor vielen Jahren gelesen. Auch dein Leben hat Sinn. Elisabeth Lukas ist eine Therapeutin, eine Logotherapeutin, Schülerin von Viktor Frankl. Ich will euch mal einen Satz von ihr vorlesen, den ich damals ganz dick angestrichen habe. Die eigenen Fehler sind's, die wir, jetzt geht's um dich und mich, die wir nirgends klarer erkennen als im anderen. Wenn ich also den Fehler eines anderen erkenne, dann hat das irgendwas mit mir zu tun. Und die Schuldabwälzung ist eine verbreitete Form des eigenen Schuldeingeständnisses. Wow. Wie war das? Dieser Mann ist ein Mann des Todes. David sprach hier über sich ein Urteil. Und was David jetzt von allen Herrschern seiner Zeit unterscheidet, das ist, was er jetzt tut. Als ihm dämmert, Moment mal, das bin ja ich. Nochmal, wir sind sowas von blind für unsere Flecken. Wir sehen sie immer beim anderen, aber nicht bei uns. Benedikt von Nursia hat mal Klöster gegründet und hat zu seinen Brüdern gesagt, wenn ihr die Schuld von einem Mitbruder entdeckt, dann habt ihr die geistliche Aufgabe, nicht mit dem Bruder darüber zu reden, sondern mit eurem Gott. Weil ihr könnt nur entdecken, was ihr selber kennt, von euch kennt. Redet mit Gott über den Fehler vom anderen. Aber nicht über den anderen, sondern über euren Fehler. Ein weiser Mann. Wie wäre das, wenn wir so miteinander umgehen würden, dass wir an unsere Brust schlagen und nicht an die und den und weiß ich was denken? David tut hier etwas anderes als die Könige seiner Zeit. Nämlich Nathan darf seinen Kopf behalten. Andere hätten ihn wahrscheinlich gekürzt. David schlägt tatsächlich an seine Brust und sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wow. Er demütigt sich. Und jetzt passiert etwas ganz Großes. Nathan antwortet ihm, so ist es. Aber der Herr hat dir vergeben. Du musst wegen dieser Sünden nicht sterben. Doch dein Kind wird sterben. Und so geschah es. Geboren, um zu sterben, genau das geschieht auch am Ende des Stammbaums Jesu. Ich lese den Schluss des Stammbaums Jesu. Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wurde. Da ist er, Christus. Lauter dunkle Flecken sind auf dem Stammbaum Jesu zu finden. Und er ist der Einzige von 3x14 Generationen, der eine lupenreine Weste hat. Doch, und das finde ich eine der schönsten Stellen im Neuen Testament, Hebräer 2, Vers 14, er, Christus, schämt sich nicht, sie, also uns, seine Geschwister zu nennen. Wow, so geht er mit dir und mit mir um. In der Bibel heißt es, Für wahr, er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, und das ist eine wiederum der schönsten Stellen, die ich liebe, wir haben nun Frieden. Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Leute, was ist das für ein Geheimnis? Gott möchte nicht, dass du dich verachtest, wenn du zu deiner Schuld stehst. Gott richtet dich auf und er schenkt dir das, was du am meisten brauchst, Selbstwert. Das habe ich erlebt. Das ist meine Geschichte. Ich habe es schon oft erzählt, ich will es hier nicht wiederholen. Ich weiß nur, dass mein Herr mir meine Schuld vergeben hat. Ich weiß, dass ich aufrechter und gerader denn je stehen darf, weil das wahr ist, dass er wirklich einfach so lieb hat, obwohl ich so ein Kerl bin, der so ist, wie er ist. Wer seine dunklen Flecken nicht verschweigt, wer zu seinen Abgründen steht, der darf erleben, was ich vorhin schon mal gelesen habe und jetzt zum Schluss noch ein letztes Mal lese und damit schließe. Gott schreibt Geschichte, nicht nur mit vorbildhaften, moralisch integren Persönlichkeiten, sondern mit wankelmütigen, schwachen, fehlerhaften Menschen, die beträchtliche Flecken auf der weißen Weste haben. Einen Satz werde ich nie vergessen, den habe ich beim Abendmahl mal gehört. Deine Unzulänglichkeit ist deine beste Eignung. Deswegen bin ich damals zum Abendmahl gegangen, weil ich gesagt habe, ich bin unzulänglich. Ich habe es nicht verdient, aber danke, Jesus, für das, was du getan hast. Amen.